Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Folge kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Peter Jackson Ryan Gosling aus einem Film gekickt hat und was eigentlich die Chewbacca-Verteidigung ist. Euch viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Willkommen bei der nächsten Runde Filmpalava. Heute wieder kuriose Filmfakten, wundervoll von Niklas aufbereitet. Marcel, wie hoch ist so dein Level des Rätselspaßes heute?
Ja, ich muss sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme beginnen jetzt gerade die Osterferien. Von daher würde ich sagen, ich bin recht entspannt und offen für freudige Fragen.
Das ist doch gut, weil ich glaube, ihr könnt sehr viel Fragen haben mit den Freuden. sehr viel Freude haben mit den Fragen, aber es besteht auch ordentlich Potenzial für Frust, glaube ich. Mhm. Und das ist so eine Kombination, die mir in der Vorbereitung immer sehr gut gefällt. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, eure, sage ich mal, ersten Versuche zu hören zu diesen kuriosen Filmfakten, die ich hier vorbereitet habe.
Frust oder Freude? Ich bin gespannt.
Frust oder Freude? Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder?
Auf geht's.
Ja.
Warum kickte Peter Jackson Ryan Gosling aus der Filmproduktion von The Lovely Bones, auf Deutsch In meinem Himmel, und engagierte stattdessen Mark Wahlberg?
Ich habe sogar ein bisschen im Kopf, was für ein Film das ist.
In meinem Himmel ist, glaube ich, ein also mir kommt der Film auch sehr bekannt vor. Und ich glaube, es ist so ein Drama-Ding, wo es um eine, wo ein Kind quasi irgendwie überfallen und umgebracht wird. Und man sieht das dann aber immer so aus diesen Fantasie-Welt-Aspekten so ein bisschen, so wie der Himmel von dem Kind quasi dann aussieht. Oder es, ja, wird so ein bisschen, wie soll ich sagen, verschleiert dargestellt. Also.
Und Mark Wahlberg ist, glaube ich, der Fuddy. Irgendwie sowas.
Marcel, weißt du, wer die Hauptrolle spielt?
Saoirse Ronan. Ach ja, guck. Ah doch, stimmt. Ja, stimmt.
Ja, das stimmt. Jetzt kannst du auch vermuten, wie ich auf die Frage gekommen
bin. Oder meinst du Sauers? okay, also, Ryan Gosling wurde rausgekickt als Vater dann eher wahrscheinlich. Ich glaube, du hast recht, dass Mark Wahlberg den Vater spielt.
Rausgekickt ist natürlich schon,
und
weil er einfach zu hot ist.
Ja, er ist einfach zu gut aussehen und er würde so viel Aufmerksamkeit auf sich lenken, dass die eigentliche Geschichte, das eigentliche Drama zu sehr in den Hintergrund rückt, weil die ganzen Zuschauer dann denken würden, ah, oh, Ryan Gosling ist bestimmt ein Liebesfilm, weil der heißt ja In meinem Himmel. Ah, ist bestimmt eine Romanze, würde komplett falsche Erwartungen wecken. Und deswegen haben sie Mark Wahlberg gecastet, damit alle denken, es wird ein Actionfilm.
Oder ist zusätzlich vielleicht noch, ich weiß gar nicht genau, wie alt Ryan Gosling und Mark Wahlberg sind, aber ist vielleicht Mark Wahlberg alt genug, um Vater zu spielen, und Ryan Gosling ist so jung vergleichsweise, also ich glaube, viel liegt da nicht zwischen, aber und dabei so hot, dass die nachher Angst hatten, dass Saoirse Ronan mit Ryan Gosling da was anfängt.
Am Set. Ja.
Am Set. Und also, im Film.
Da wären wir dann doch wieder bei den Fragen zu den Freuden. Aber Fakt ist, dass das, ich meine, der Film ist ja auch schon 10 Jahre alt, also der ist schon ein bisschen älter auf jeden Fall.
Der ist von 2009, ja.
Ja, guck mal.
Das Problem ist eher, wie alt das Saoirse Ronan ist.
Also das. Ja, ich möchte das zurücknehmen, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja.
Aber das könnte tatsächlich ein Faktor sein. Ich meine, Ryan Gosling, so vor 15 Jahren war der schon noch wahrscheinlich verhältnismäßig jung. Ich weiß nicht, tatsächlich gar nicht, wie alt er ist, um ehrlich zu sein. Ja, wobei, so als junger Vater.
Ich auch nicht genau, aber er ist auf jeden Fall jünger als Mark Wahlberg. Aber ich sage auch schon mal so, das ist nicht die richtige Antwort. Auch wenn ich die Idee nicht schlecht finde.
Aha. So, das war bisher auch meine einzige Theorie. Jetzt frage ich mich, rauskicken. Das heißt, vielleicht stand Herr Mark Wahlberg noch gar nicht zur Sprache da. Es war nur klar, Ryan Gosling muss aus irgendeinem Grund gehen. Aber rauskicken klingt ja schon hart.
Das stimmt.
Und Ryan Gosling ist ja eigentlich nett.
Ja, das wundert mich auch, weil ich mir...
Also, ich würde auch sagen, es war gegen Ryan Goslings Willen.
Tatsächlich?
Oh, ja.
Ich hau mal Peter,
hat Peter Jackson durchgegriffen.
Okay.
Deswegen fand ich die Geschichte auch so interessant, weil man würde ja denken, so ein Ryan Gosling kickst du nicht vom Set.
Boah, das ist wirklich sehr interessant.
Ja. Ich hätte jetzt irgendwie so gedacht, dass Ryan Gosling irgendwie in anderen Filmen irgendwie am Start war und so sein gewisses Standing da erarbeitet hat und das nicht mehr in Peter Jacksons Film gepasst hat. Aber dann wird man den ja nicht rauskicken, dann wird man das ja irgendwie netter verhandeln.
Aber vielleicht war es ja so, dass Ryan Gosling quasi Parallelprojekte hatte und dann gesagt hat, ja, hey, da und da kann ich und an den zwei Tagen müsste ich aber halt ans andere Set oder da in der Woche müsste ich halt an das andere Set und habe da die andere Rolle und dass das quasi dem Regisseur nicht genug war, dass er gesagt hat, hey, das ist mir wirklich ein Anliegen, dieser Film, der ist wichtig. Und ich möchte, dass die Beteiligten an dem Film sich wirklich hundertprozentig auf diesen Film konzentrieren. Und wenn du dann sagst, hey, ich habe parallel noch dieses Projekt, dann bin ich mir einfach nicht sicher, ob du dich 100% auf diesen Film committen kannst. Und ja, entweder du sagst, ich mache nur das Projekt, wenn du jetzt sagst, du möchtest beide machen, dann bist halt raus.
Ist ein sehr interessanter Take, denn das Problem war eher das Gegenteil. Also es ging nicht darum, dass Ryan Gosling nicht genug committed war.
Er war zu committed?
Er war zu committed. Aber in welcher Weise?
Vielleicht hat er, um seine Rolle einzustudieren, ja, wobei er selber ist ja der Vater, er ist ja nicht der, ja, der Mörder, sage ich mal. Aber ich hätte jetzt gesagt, okay, vielleicht hat er irgendwie im Gefängnis oder so mit halt Kindervergewaltigern, Mördern gesprochen, um quasi seine Rolle einzustudieren. Und daraufhin haben sie dann gesagt, das geht uns ein bisschen zu weit. Oder wir wollen das quasi nicht, dass die so ins Rampenlicht gerückt werden. Ah, schwierig, nee.
Ja, das Problem ist da, dass er nicht den Täter spielt, ne? Sondern den
Vater. Ja, ja, genau, also, genau.
Sonst wäre das wahrscheinlich eine gute Richtung, aber tatsächlich führt die euch hier eher auf Abwege.
Zu committed. Das hört man ja auch selten, dass man zu committed ist. Ja. Oder hing der die ganze Zeit nur noch, hat er zu oft Peter Jackson angerufen, weil der mehr Infos haben wollte und alles und hat den einfach genervt.
Auch keine schlechte Idee. Das war es aber nicht tatsächlich.
Ist er denn zu Recht rausgekickt worden? Also kann man Peter Jackson wirklich nachvollziehen, was er gemacht hat?
Man kann Peter Jackson nachvollziehen. Man könnte es aber auch, und das ist jetzt schon ein großer Tipp, als
bevor du es aussprichst, habe ich nämlich noch eine Idee, weil ich nämlich gedacht hätte, zu committed kann ja auch heißen, dass Ryan Gosling zu sehr seinen eigenen Kopf bei der Rolle hatte. Dass das der halt gesagt hat, hey, der Vater, ich mache das so und so und die Szene müssen wir umschreiben, weil das wäre unrealistisch und da würde ich das und das tun. Und er wollte quasi da die Rolle total anders interpretieren, als sie im Drehbuch steht. Und dann hat Peter Jackson halt gesagt, nee, das ist die Rolle, so die wird so gespielt, wie sie da steht, wie im Drehbuch. Und daraufhin hat er ihn dann rausgekickt, weil er da zu viel ändern wollte und zu viel seine eigene Interpretation durchsetzen wollte.
Ist de facto die Lösung. Jetzt will ich nur noch so ein Detail von euch erraten lassen, denn es war nicht so, dass er eine Szene oder sowas verändern lassen wollte. Aber er hat etwas gemacht, womit Peter Jackson nicht einverstanden war.
Vielleicht hat er andere Leute irgendwie, Drehbuchautorinnen, Autoren, versucht zu überreden und die Sachen so hinter Peter Jacksons Rücken
einzutüffeln. Ich sag mal, es hat was mit Äußerlichkeiten zu tun.
Er hat sich einen Bart wachsen lassen.
Das wäre nicht schlimm, den kann man ja abrasieren.
Gute
Tattoo?
Frage. Dachte ich gerade auch.
Und das sah der zu Assi aus?
Als kleiner Finale-Tipp, es hat ein bisschen mit dem kuriosen Filmfakt von Cast Away zu tun.
Der war zu pumped.
Nee, ja, aber es ist nah dran. Er war nicht zu pumped. Er hat ohne Absprache mit Peter Jackson einfach 30 Kilo zugelegt, weil er fand, die Rolle muss dick sein. Und Peter Jackson war davon überhaupt nicht überzeugt. Ryan Gosling hat tatsächlich geschmolzenes Eis getrunken, um in möglichst schneller Zeit 30 Kilo zuzunehmen, weil er der Überzeugung war, dass diese Rolle halt ein Übergewicht benötigt. Und als Peter Jackson ihn dann gesehen hat, hat er gesagt, was hast du denn getan? Du bist viel zu dick. Kurz vor dem Drehbeginn war das tatsächlich. Und dann hat Peter Jackson Ryan Gosling gekickt, weil er zu dick war.
Crazy.
Ja, also echt. Also man könnte es als Dissonanz, interpretieren. Aber Ryan Gosling hätte vielleicht Peter Jackson auch einfach mal anrufen können und fragen, ob er so einverstanden ist mit seiner Gewichtszunahme.
Ja, also das so ohne Absprache. Ich meine, du wirst ja gecastet so als Typ, wie du halt gerade bist. Ja. Ne? Und dann ohne Absprache einfach den Typen komplett zu verändern und dann zu sagen, ja, so interpretiere ich das, ist natürlich schon auch risikobehaftet, muss man schon auch sagen.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Peter Jackson den nicht nur kurz vor Drehbeginn dann sieht, sondern dass man vorher irgendwie nochmal spricht. Hätte ich jetzt zumindest gedacht. Vor allem für Ryan Gosling denke ich mir jetzt, geil, da hat er sich 30 Kilo draufgefressen und hat den Job nicht bekommen.
Jetzt wäre natürlich, ich kann mal ganz kurz gucken, weil der hat ja auch noch Lars and the Real Girl gemacht. Und da war der ja ein bisschen dicker.
Der ist ein bisschen pummeliger.
Also der Film war von 2009 und ich schaue jetzt mal, wann Lars and the Real Girl war. Von 2007.
Ja.
Ja, okay, dann hat er ein bisschen abgenommen wieder und dann wieder zugelegt. Naja, gut. Aber auf jeden Fall wurde Ryan Gosling von Peter Jackson rausgekickt. So.
Ja.
Und ich würde sagen, da habt ihr schon einige Tipps gebraucht. Also für die Frage kriegt ihr jetzt keinen Joker zugeschrieben. Die nächste Frage ist aber eine Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass ihr relativ schnell die Lösung habt. Und vielleicht gewinnt ihr hier so ein Sternchen-Joker.
Das sagst du so oft und meistens sind das so schwere Fragen.
Ja.
Warum brach Ian McKellen am Set von Der Hobbit in Tränen aus?
Ja, das ist natürlich kurz. Weil der Film vorbei war und er noch weiter Gandalf spielen wollte. Die Dreharbeiten vorbei waren.
Jetzt müsst ihr mir einmal sagen, wir haben ja beim letzten Mal festgelegt, wenn ihr die Antwort sofort gebt, also die erste Antwort und das ist richtig, dann kriegt ihr einen Joker bei anderen Fragen. Mhm. Jetzt ist ja die Sache, wenn Tobi einfach sowas rausposaunt, ist das jetzt...
Was scheinbar falsch ist, das möchte ich nicht einladen. Das war laut gedacht, Marcel, hast du eine Idee?
Ja, wir können ja nochmal kurz beraten.
Und genau,
beratet euch einen finalen ersten Tipp wirklich abgeben.
Das finde ich gut,
beratet okay. euch erstmal. Wobei ich den Tipp schon mal an sich nicht schlecht fand, Tobi, aber jetzt bin ich mir auch sehr unsicher. Was ist denn am Set von Der Hobbit, war es, ne?
Genau.
Vom ersten Hobbit-Teil.
Unklar.
Unklar?
Ja, unklar.
Unklar. Okay, am Set von Der Hobbit in Tränen. Ist jemand gestorben? Aber warum denn nur Ian McKellen? Da müsste es ja irgendwie ein Verwandter von ihm gewesen sein.
Und der hat das da mitbekommen? Ja, wirklich. Aber vielleicht auch nicht kurios genug.
Die Frage ist dann ja auch Freudentränen oder Trauertränen?
Mhm.
Aber wahrscheinlich eher Trauer, oder?
Ja, den Tipp gebe ich mal, es sind Trauertränen.
Ja, okay.
Trauertränen, also, okay. Was gibt es denn im Interview mit dem, wo der irgendwie erzählt, wie wenn der zurück in die Heimat fährt und dann, wie der von den Taxifahrern begrüßt wird und alles und dann fängt er auch so halb an zu heulen, weil er das so emotional schöner findet.
Ja, das wäre ja
das
positiv.
Das ist es dann nicht.
Also das ist
ja, ja. Traurig. Ja, ist ja die Frage, geht's um so irgendwas Persönliches von ihm noch oder sind wir da bei irgendwas Hobbit-mäßigem? Vielleicht ist ja auch so das Pferd gestorben, auf dem der immer da schön rumgeritten ist.
Nicht schlecht, finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht hat er auch gemerkt, dass der Hobbit niemals an der Herr der Ringe heranreichen wird.
Mhm. Guter Punkt.
Tja, ja, wir müssen jetzt einfach mal ein Wild Guess starten. Also ganz ehrlich, ich fand deinen ersten Tipp eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn der Niklas uns jetzt hier aufs Glatteis führen will. Wir sollten uns davon nicht beirren lassen und einfach mit deinem ersten Tipp gehen, Tobi. Ich fand das gut.
Taktisch wahrscheinlich die Fehlentscheidung.
Ja, okay, Moment, warte. Weil du hast völlig recht, es ist wahrscheinlich die Fehlentscheidung. Weil Niklas ja meinte, erster Hobbit-Teil unklar.
Guter Punkt.
Und,
gut nachgedacht, die Taktik.
Und dann würde es ja keinen Sinn machen.
Dann finde ich eher irgendwas Richtung irgendwer ist gestorben. Das ist aber schon hart auch, ne?
Ja, vor allen Dingen, also vorher sollen wir jetzt wissen, wer dann. Das wäre ja schon jetzt viel, viel verlangt, dass wir direkt darauf kommen, wer da verstorben ist.
Guter Freund von dem. Irgendwer aus den Herr der Ringe-Teilen, der bei Hobbit dann nicht mehr mitspielen konnte. Und vielleicht eine Rolle gehabt hätte, ich weiß nicht. Ist Saruman in den Hobbit-Teilen?
Nee,
ist
er drin. Ich muss sagen, ich habe leider die Hobbit-Storyline noch nicht mehr so genau im Kopf. Ich hätte mir noch vorstellen können, dass irgendwie im Hobbit halt jemand stirbt, der ihn halt immer erinnert an irgendwie den Tod dann von, weiß ich nicht, seiner Schwester oder keine Ahnung.
Hm.
So, gebt meinen ersten Guess ab, damit ich euch ein bisschen helfen kann.
Wieso, Niklas? Wir brauchen keine Hilfe, wir erraten es gleich.
Gib uns noch 3 Sekunden.
Oder wollt ihr einen Wegpfeiler? Wollt ihr einen?
Ja, also den Joker, den haben wir, das wird eh nichts. Deshalb würde ich gesagt, nehmen wir einen Wegpfeiler mit, oder?
Ja, dann gib mal einen Wegpfeiler.
Ich gebe mal als Wegpfeiler, es hat etwas mit den Unterschieden zwischen der Herr der Ringe und der Hobbit zu tun.
Also doch.
Das Color Grading und CGI ist einfach so furchtbar, dass es ein zu Tränen.
Ja, aber vielleicht hast du recht mit CGI, weil der einfach traurig war, dass der beim Hobbit nur noch vorm Greenscreen steht und halt einfach nicht mehr mit den Leuten real interagiert und nicht mehr in der realen, also in gut gebauten Settings steht, sondern einfach nur noch vor so einem Greenscreen und mit einer Kamera redet.
Und man fühlt es nicht mehr.
Das ist de facto die Lösung.
Aha.
Aber es hat noch eine traurigere Dimension tatsächlich. Denn die Sache ist die, bei der Herr der Ringe haben die es ja noch so gedreht, dass sie super viel mit Perspektiven gearbeitet haben. Das heißt, wenn Hobbits und Gandalf zusammen in einem Shot waren, haben die das mit Perspektiven gelöst. Das heißt, die Schauspieler waren zusammen am Set. Jetzt wurde der Hobbit aber mit so 3D-Kameras gedreht, wo dieses Perspektivische nicht mehr möglich war. Das heißt, die haben die Szenen separat gedreht. Was für Ian McKellen bedeutet, er saß alleine in einem Greenscreen und musste die Szenen spielen. Und zwar alle, wo die Zwerge irgendwie involviert waren, weil das sonst perspektivisch nicht funktioniert hat.
Also alle.
Also saß er, genau, also saß er alleine in einem Greenscreen den ganzen Tag und hat da die Szenen alleine gespielt. Und dann irgendwann meinte er, Leute, dafür bin ich kein Schauspieler geworden. Ich mache das hier nur alleine vor den Computern. Ich will eigentlich die Interaktion und ist dann in Tränen ausgebrochen. Eine sehr traurige Geschichte, finde ich. Insbesondere, wenn man der Herr der Ringe im Hinterkopf hat.
Ja. Aber ich kann es komplett verstehen. Es gab doch auch jetzt so ein Interview hier mit Batista, der auch meinte, dass der halt für Guardians of the Galaxy und so halt immer nur in irgendwelchen Greenscreen-Räumen stand und halt nichts so richtig erleben konnte. Und dass der im Unterschied dazu halt jetzt Dune halt fantastisch fand, weil das halt total viele reale Settings war und er mit den ganzen Schauspielern wirklich interagieren konnte, dass es für ihn eine völlig andere Erfahrung war.
Ja, verstehe ich auch gut, ja.
Um da auch mal die andere Seite noch zu zeigen, dann in den Kommentaren unter dem Post, und wo ich das gefunden habe, die Geschichte und so weiter und bei der Recherche davon, bin ich dann auf einen Kommentar gestoßen, weil ich dann wiederum ganz lustig fand. Der hat dann einfach nur ein Bild von Benedict Cumberbatch gepostet, wie der alleine vom CGI-Screen Smaug macht und da die Zeit seines Lebens hat. Und da diese Stimme von Smaug imitiert und so weiter. Also es kann auch wahrscheinlich Spaß machen, aber man versteht auf jeden Fall die Perspektive von Ian McKellen, dass das für ihn sehr frustrierend gewesen sein muss.
Ich finde dieses Video von Benedict Cumberbatch, wie er den Smaug macht, auch fantastisch. Aber es ist natürlich was völlig anderes. Ja, wenn ich da stehe und ich weiß, ich muss jetzt so einen Drachen spielen, ist natürlich was anderes, als wenn ich da ja eigentlich mit den Zwergen interagieren soll und dann mit einer Wand interagiere. So, das ist halt nicht so cool.
Gut, aber von Tränen kommen wir jetzt wieder zu einem anderen Thema. Der Übergang war ein bisschen holprig.
Ja, je nachdem, wie es weitergeht.
In der nächsten Frage interessiert mich. Warum kaufte Charlie Sheen bei einem Baseballspiel 2615 Karten?
Da sind großer wir wieder Fan? Bei Charlie Sheen.
Ja.
Ach ja, das war eine HIV-Gala.
Um meine letzten kuriosen Filme halt anzuknüpfen.
Genau. Nee, Tobi, sorry. Du hattest tatsächlich, glaube ich, einen konstruktiven Gedanken, deswegen.
Nein, ich hätte jetzt mir irgendwie sowas vorgestellt. Der hat Geburtstag gehabt, eine fette Feier. Der hat ja bestimmt oft mal viele Leute eingeladen. Und hat dann das, weiß ich nicht, 10% vom Baseballstadion gemietet. Und alle seine Buddies und so, hier, kommt mal alle mit. Und dann supporten wir nämlich hier meine Lieblingsmannschaft, die sonst nicht genug Fans hat. Sowas in die Richtung.
Ed, würdest du 2615 Leute finden, die du einladen könntest?
2615? Mhm. Ja, wenn ich einfach auf der Straße blöd rumlaufe irgendwann schon. Ja, wenn ich die umsonst schenke. Aber die haben doch zum Teil dann, das sind doch Riesenpartys, da kennt man dann nicht jeden, aber dann sind da alle möglichen sonst was bei.
Das stimmt. Aber ich hab mich bei der Frage auch gefragt, wie groß mein soziales Netzwerk ist. So. Also, und man sagt ja irgendwie, man kann nur aktiven Kontakt zu 200 Personen oder sowas halten oder so. Und ich würde keine 1000 Leute, also safe nicht. Also. Und um das auch mal abzuschließen, ist falsch. Falsche Richtung, ja.
Ja, ja.
2006.
War aber auch noch nicht eingeloggt.
Okay, ja, ja. Ne? Das stimmt.
Das war
wieder Brainstorming hier. Ja. Also 2615 ist halt wirklich auch eine enorm hohe Zahl. Vielleicht war es auch, aber selbst eine Filmcrew hat nicht 2615 Leute. Das sind dann vielleicht auch so um die 200, wenn du alle Leute mit einbeziehst. Oder es wäre eine riesen Filmcrew, aber das sind dann eher bei den Filmen, wo viel mit digitalen Effekten und so kam. Und ich wüsste nicht, wo Charlie Sheen da mitgespielt hat, wo das so jetzt eine riesen Rolle gespielt hat.
Scary Movie 3.
Ich finde halt diesen Fangedanken eigentlich noch gut. Dass der da irgendwie...
Formulier den nochmal.
Das war mehr oder weniger seine Lieblingsmannschaft. Oder er hat gegen seine Hassmannschaft wurde gespielt und der wollte möglichst viele Leute ins Stadion bringen.
Lockt ihr das ein?
Ich würde das so ungefähr einloggen. Und zwar, seine Lieblingsmannschaft hatte ein Auswärtsspiel. Und oder andersrum. Ich muss noch überlegen, wo genau es hingeht. Aber ja. Fakt ist, er wollte irgendwie diesen Heimvorteil, den quasi ausgleichen, indem er dann gesagt hat, hey, ich kaufe einfach 2615 Tickets, also so viele, wie ich halt kann. Und das Budget für den Gastbereich war halt 2615 Plätze. Und die kaufe ich einfach alle selber und fülle das einfach auf mit Leuten, die auch Fans sind. Und dann sind nur noch von einer Mannschaft die Fans im Stadion und haben die einen richtig fetten Fan-Boost-Vorteil.
Ich finde, das sollten wir gleich einloggen. Ich möchte trotzdem noch eine etwas kuriosere Story hinzufügen. er hat 2615 Karten gekauft, die dann alle irgendwie wild im Stadion platziert. Das sind alles Leute, die dann für den gearbeitet haben. Und es ging dem darum, dass der so einen Ball fängt, der dann so mal ins Publikum fliegt. Und wenn er da alleine sitzt, hat er ja eine geringe Chance. Aber so ist die Chance 2615 Mal so groß. Und Charlie Sheen hat ja auch nicht das Geld, sich so einen Ball zu kaufen. Wir loggen das, was Marcel gesagt hat, ein.
Ja? Ja. Ja. Das ist schade, dass ihr das einloggt, was Marcel gesagt hat. Denn das, was Marcel gesagt hat, war ganz falsch. Das, was du gesagt hast, Tobi, war zu 50% richtig. Um hier mal ein bisschen. Und zwar die letzten 50%.
Also es ging um den Ball.
Es ging um einen Ball, ja.
Okay. Vielleicht, boah. Oder es ging nicht ums Fangen, sondern es ging halt wirklich darum, dass er gerne einen Ball haben wollte. Und dann haben die halt gesagt, ja, kriegst nicht einfach so einen Ball, Edge, sondern du machst uns mal die Südkurve voll und wenn du das schaffst, so und so viele Tickets zu verkaufen, dann kriegst du von uns einen signierten Ball.
Das Traurige ist, dass die Sitze leer geblieben sind.
Okay.
Außer einer, nämlich da, wo er saß. Weil egal, wo der Ball auf dieser Tribüne hinfliegt, kein anderer fängt diesen Ball, außer ihm.
Also das war im Prinzip seine Idee. Und die Geschichte ist deswegen so lustig. Charlie Sheen hat halt tatsächlich 2615 Plätze gekauft. Bei einem Spiel von den California Angels im Jahr 1996, weil er einen Homerun-Ball fangen wollte, hat sich dafür die wahrscheinlichste Ecke ausgesucht und dann mit drei von seinen Freunden halt zu diesem Spiel gegangen. Und dann ist aber in diese Tribüne kein einziger Homerun-Ball geflogen. Also Charlie Sheen hat keinen einzigen Ball dafür bekommen. Interessanterweise habe ich dann recherchiert, was das gekostet hat. Und Baseballkarten scheinen wirklich billig zu sein. Also auch wenn es 1996 war, hat er dafür angeblich nur 6.500 Dollar ausgegeben, was so grob auf 2 bis 3 Dollar pro Karte rauskommt. Und ich hatte gedacht, dass es, vielleicht verwechsel ich das aber auch mit Footballkarten, weil die Footballkarten sind ja exorbitant teuer in Amerika. Yeah. Aber so 3 Dollar für eine Baseballkarte finde ich schon schnapper.
Das ist heute mit Sicherheit auch anders. Ich meine, da ist ja schon Football und Baseball sind ja so die zwei großen Sportarten und Basketball. Also ich denke,
aber ich glaube, es gibt viel mehr Baseballspiele, glaube ich, als Footballspiele. Aber da bewege ich mich jetzt auf dünnem Eis mit sehr wenig Wissen.
Aber ich wollte es schon mal in den Raum stellen. Also, trotzdem.
Wir kommen wieder bei kuriosem Halbwissen.
Ja. Ich begebe mich quasi vom Ufer zu euch beiden.
Gut. Aber haben wir gut gemacht, finde ich. Leider haben wir das falsch eingeloggt. Kein Joker verdient.
Ich habe gedacht, hättest du eingeloggt, hätte ich so gesagt, so, ja. Also die Sache ist halt, dass kein Mensch da war. Das ist halt das Interessante noch dabei. Aber war schon nicht schlecht. Na gut, gehen wir mal weiter. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem der kuriosesten Sachen, die ich je tatsächlich im Internet gefunden habe. Womit ich aber auch sehr viel Spaß hatte tatsächlich. Warum brauchte Willem Dafoe ein Double bei dem Film Antichrist? Das könnt ihr, also wenn ihr das auf Anhieb packt, dann müsst ihr das irgendwo schon mal gelesen haben.
Nee,
gelesen habe ich es auch noch nicht. Also können wir uns schon mal auf ein bisschen eine Schotterpiste gefasst machen. Es wird mal wieder holprig.
Habt ihr Antichrist gesehen?
Ich habe den, glaube ich, schon mal gesehen. vor langer Zeit. Ist das nicht, wo der auch irgendwie mal im Gefängnis dann landet und
ja, dann wechsle ich es vielleicht. Das ist doch mit der Hütte, wo die, wo der auf diesem, ne? Klingelt noch nicht?
Ah, ich
will da jetzt auch nicht so viele Tipps geben.
Aber ist die Storyline die bräuchten wir, so klingt's nämlich.
Nee, okay. Nee, braucht ihr nicht. Na gut. Aber es ist, wenn ihr euch an den Film erinnern würdet, da gibt es eine sehr krasse Szene drin. Der Film ist von Lars von Trier.
Ah, das wollte ich mich gerade fragen.
Okay, was dann auch schon mal einen Tipp gibt, tatsächlich.
Wir sind im etwas Extremen unterwegs.
Ja, das ist einfach schon, das ist schon Tipp genug. Also ja, ihr seid in Extremen unterwegs.
Der brauchte ein Double, weil der in irgendeiner Szene so hart auf die Fresse bekommen hat oder auf jeden Fall irgendwie sich so hart verletzt hat und viel zu blutig war und er brauchte ein nicht mehr ganz so blutiges Double. Das möchten wir nicht einloggen. Das möchte ich schon mal reinstecken.
Wie war das mal? Ein normales Double oder Körperdouble?
Körperdouble. Da finde ich aber schon fast einen Tipp.
Ja, aber das ist auch eine wichtige Frage.
Hättest ja nicht antworten müssen.
Ja, ist ja, ja genau. Das ist jetzt dein. Ach,
so läuft das jetzt. Ist
dein Pech.
Okay, okay. Da bin ich jetzt ganz vorsichtig, was ich mir antworte.
Ein Körperdouble.
Ja, also tatsächlich wollte Lars von Trier halt, dass da wirklich echtes Blut fließt. Ich weiß nicht, ob das am Set so legal ist, aber und Willem Dafoe hat halt gesagt, ja, das Ding ist halt folgendes, ich drehe halt auch noch andere Filme und da wäre es jetzt nicht so geil, wenn ich einmal Narben hätte. Und dann haben sie halt gesagt, gut, da brauchen wir jemanden, der sagt, hey, ich nehme das Geld mit, mit den Narben kann ich leben.
Ja, vielleicht ein sehr lukratives Blutspenden im Nachhinein.
Jemand wurde angezündet und Willem Dafoe hat gesagt, oh, brennen möchte ich echt nur sehr ungern. Können wir vielleicht lieber den da abfackeln?
Und das war tatsächlich so eine Szene, die so derbe brutal war und ekelhaft, dass es selbst am Set schon ekelhaft aussah. Und Willem Dafoe gesagt hat, das ist mir einfach an dieser Stelle ein bisschen too much. Mach das mal, die Szene mit einem anderen.
Weil es quasi mit seinem Körper passiert, was da auch immer passiert, meinst du?
Ja, oder weil er, weiß ich nicht, in einem anderen Körper rummatscht. Ich weiß nicht genau, was
ja,
bei
Antichrist passiert. Aber er selber braucht ja einen Körperdouble. Also wahrscheinlich passiert das eher mit ihm, würde ich mal vermuten.
Weil in ihm rumgematscht wird.
Niklas. Na, ja, der Tobi hatte gerade noch einen Ansatz.
Ich hatte gerade überlegt, ob Willem Dafoe vielleicht zu klein, zu groß oder irgendwas ist oder man weiß es nicht, aber in Wirklichkeit hat er ein Holzbein und für so eine Szene braucht er, aber ich glaube nicht, dass das bei Willem Dafoe der Fall ist. Ich glaube nur, dass er sehr klein ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es könnte ja sein, dass irgendwas, dass es körperlich einfach nicht machbar war bei ihm.
Wäre möglich, ja.
Lag dir das ein?
Oder sagen wir, ich finde das mit in ihm wird rumgematscht besser.
Ja, sagen wir, in ihm wird rumgematscht und das fand er selber so abstoßend, dass er gesagt hat, nee Leute, sorry, also ich kann da nicht mal hinschauen.
Ich habe noch eine Sache, oder es geht, was hier bei Lars von Trier auch nicht ganz verkehrt ist, auch um extreme Nacktheit und ich weiß nicht, ob es so eine Szene gibt, aber wo da gewisse Körperteile abgeschnitten werden oder irgendwas und da hat er gesagt, nee, das möchte ich
nicht. Ja, sehe ich auch. Aber,
Sollen wir erstmal das Lockere einloggen?
Das Lockere in ihm rummatschen, meinst du?
Das Klassische in ihm rummatschen. Wir möchten das einmal einloggen.
Also das die Antwort hat mehrere Probleme. Und ist auch irgendwie falsch. Also zunächst einmal ging es nicht von Willem Dafoe aus, dass er einen Double brauchte. Und es ging auch nicht darum, dass das irgendwie zu brutal war oder sowas. Tatsächlich geht es mehr in die Richtung, erneut, also ich erkenne ja einen Trend, die Tobi gerade eingeschlagen hat, mit extremer Nacktheit. Und ich sage noch so viel als Tipp, Lars von Trier wollte dann das Double und nicht Willem Dafoe. Zumindest der Geschichte.
Willem Dafoes Hintern war ihm mittlerweile zu faltig.
Ich wollte gerade sagen, war zu knackig, aber...
Das ist im Prinzip, da müsstet ihr nur noch die Nomen und Adjektive tauschen. Die Lösung ist, Willem Dafoes Penis war zu groß.
Ich habe mich gerade legit nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte,
ich wollte auch das Wort Penis hier nicht in den Mund nehmen, habe extra gedacht, komm, nimmst einfach den Hintern, das ist ein bisschen charmanter.
Nee, also es gibt in Antichrist eine Szene, wo der Penis von Willem Dafoe im Endeffekt hardcore verstümmelt wird. Und es kam dann wohl irgendwie am Set zu den Dreharbeiten zu dieser Szene und Willem Dafoe scheint sich da entblößt zu haben. Und es gibt ein Zitat von Lars von Trier, wo der wohl gesagt hat, muss ich natürlich jetzt übersetzen, dass Willem Dafoes Penis so groß war, dass alle verwirrt waren. Und weil die Zuschauer könnten sich da nicht auf die Szene konzentrieren, weil die einfach nur von der Größe von Willem Dafoes Penis verwirrt wären. Und deswegen hat er gesagt, wir mussten ein Double nehmen, damit die Szene noch funktioniert und nicht alle und sich nur darauf konzentrieren. Ja, kann man nachlesen. Ich würde jetzt nicht komplett ausschließen, dass Lars von Trier da vielleicht ein bisschen dicker aufgetragen hat. Aber who knows? Also, man kennt ja
Willem Dafoe knows.
Genau. Genau, aber das so geht die Geschichte. Und dieses Zitat gibt es. Und falls ihr jetzt deswegen Antichrist guckt, muss ich euch warnen, der Film ist schon hart. Also, der hat schon ein paar harte Szenen drin. Natürlich nicht einer der härtesten, aber der hat schon... Naja, also muss man schon ein bisschen was wegschenken können.
Mhm. Schlechte Wortwahl, aber gut.
In der Tat. Oder die perfekte Wortwahl.
Ah, herrlich. Aber Tobi, du bist gut unterwegs heute, das gefällt mir.
Ja, bei Penisfragen bin ich ganz weit vorne.
Bei Fragen der Freude.
Freude oder... Die Shorts cutten sich hier von alleine.
Oh nein, bitte nicht. Bitte mach das nicht in den Short. Auch nur diesen Satz und Ende. Ich möchte den schon fast nicht in diesem Podcast drin haben. Ja, aber da ist ja wenigstens noch ein Hauchzusammenhang gegeben. Wie wär's denn mit Frage 5?
Frage 5.
Sind wir schon bei Frage 5? Ach, guck mal.
Ja, wir kommen gut voran heute. Glaube ich. Gut. Eine Frage, die für Star Wars Cracks wahrscheinlich überhaupt kein Problem wäre, aber da ihr beiden ja nicht so tief da drin steckt, könnte die Frage trotzdem funktionieren. Warum wurde Han Solo in Das Imperium schlägt zurück in Carbonit eingefroren? Ein Hinweis, der ursprüngliche Grund hat nichts mit der Story von Star Wars zu tun. Das sind die Gesichter, die ich sehen wollte.
Ich weiß, dass er da irgendwo in diesem gefrorenen Ding nachher ist. Das möchte ich schon mal stolz sagen.
Das ist das Limit deines Wissens?
Das ist...
Ja, das ist mir Tobi auch schon um eine Info voraus. In Carbonit.
Schade, dass es nicht um Han Solos Penis geht.
Ja, da hätte ich aber 5 Antworten da gehabt. Also ich habe so ein Bild vor Augen, nee, wir sind nicht beim Penis, sondern bei, wo Han Solo wie so statueartig eingefroren ist.
Ja, genau.
Das habe ich im Kopf.
Das ist auch richtig.
Und warum wurde das gemacht, obwohl das nichts mit...
Ursprünglich
nichts mit dem Story zu tun hatte. Weil, okay. Marcel, hast du eine Idee?
Ja, ich bin gerade komplett überfordert. Die Frage ist... sollte er da so oder so sterben? Und die haben sich dann quasi nur überlegt, hey, wir machen das ein bisschen cooler. Wir lassen den da nicht einfach irgendwie verrecken, sondern ne, so als wichtigen Charakter geben wir dem so einen würdigen Abschluss. Wäre so ein Ansatz, den ich hätte, weil ich weiß auch den Kontext leider überhaupt nicht. Das hilft nicht unbedingt bei der Beantwortung dieser Frage.
Aber ich finde die Idee nicht ganz verkehrt. Kann sogar sein, dass die den mal, das ist ja oft dabei so Rollen, dass die den vielleicht sterben lassen wollten und dann war der aber zu cool und dann haben die gesagt, nee, den lassen wir mal ein bisschen länger drin. Da gibt's ja so ein paar Serien, wo das, oder Filme, wo das gemacht wird. Deshalb finde ich es nicht ganz verkehrt. Ich könnte mir noch vorstellen, dass die, ich weiß nicht, der ist ja dann irgendwo vielleicht so im Hintergrund zu sehen und vielleicht war der Schauspieler einfach in der Zeit verhindert, haben die gesagt, ja, dann haben wir hier die Statue. Der regelt das dann.
Aber das ist schon auch dann der Tod von Han Solo, oder? Oder lebt er da drin noch?
Oh, nee, der stirbt ja eigentlich nicht. Nee, der wird da irgendwie wieder rausbefreit. Ich weiß nicht, ob das von Leia oder sonst was war.
Ja, das wollte ich mich gerade nochmal fragen. Für mein Story-Verständnis, der ist nämlich nicht dann tot, sondern wird da wieder rausbefreit und dann ist alles wieder gut. Okay.
Deshalb fand ich deine Idee aber gut, dass die eigentlich vielleicht zu der Zeit noch so gedacht haben, ja, das ist der Tod.
Mhm.
Und dann haben sie später nochmal überlegt, ja, vielleicht holen wir den doch nochmal wieder.
Doch ein zu beliebter Charakter geworden.
Und der war ja wahnsinnig beliebt. Also das muss man echt sagen.
Machen wir mal als First Guest das mal einloggen.
Komm, einloggen.
Müsst ihr mir noch einmal formulieren, bitte. So.
Also Han Solo sollte an der Stelle eigentlich quasi als Charakter sterben. Und die haben aber da schon mitbekommen, dass quasi das Publikum diesen Charakter so gerne mag. Und haben sich dann überlegt, okay, der Charakter muss jetzt hier in der Storyline schon halt erstmal raus aus der Storyline. Wir können jetzt nicht einfach überleben lassen, weil dann funktioniert der ganze Rest nicht mehr so richtig gut. Deswegen, wir müssen den kurz rausnehmen, wollen uns aber die Möglichkeit beibehalten, den später wieder einbinden zu können. Und deswegen machen wir so ein Einfrier-Ding, weil dann ist der erstmal raus aus der ganzen Nummer, aber wir können den quasi zu jedem Zeitpunkt, wo es passt, reaktivieren.
Mhm. Und der ist ja als Figur noch da, das heißt, man kann da irgendwie traurige Abschiedsszene etc. machen. Das wird noch funktionieren.
Ja.
Ist close enough, würde ich sagen. Also tatsächlich ist es de facto die Lösung. Die Sache war die, Harrison Ford, der Schauspieler von Han Solo, der hatte nur einen Vertrag für die ersten beiden Filme. Und George Lucas war sich sehr unsicher, ob Harrison Ford für den dritten Film überhaupt einen Vertrag unterschreiben wird, weil der war ja selber nicht so ein großer Fan von der Star Wars-Reihe. Sieht man auch in einigen Interviews von ihm. Aber tatsächlich ist Harrison Ford im Endeffekt dann doch für den dritten Film zurückgekommen. Und weil die halt sich das offen halten lassen wollen, was sie jetzt mit dem Charakter Han Solo genau machen, haben die den in das Imperium schlägt zurück eingefroren, um halt noch alle Möglichkeiten zu haben, tatsächlich, was mit ihm passiert. Also ich würde sagen...
Das war gut. Das kriegen wir einen Joker, oder?
Ich würde sagen,
kriegt einen Joker, ja. Damit haben wir übrigens zwei Joker, weil wir einen noch aus letzter Runde haben. Und mit diesem Joker können wir irgendwann eine beliebige Frage stellen und Niklas muss sie ehrlich beantworten. Wir können auch irgendwelche was Persönliches fragen vielleicht.
Ja, ja. Freudige Fragen.
Fragen und Freude heute.
Aber doch, das fand ich schon dafür, dass wir gefühlt am Anfang der Frage überhaupt keine Ahnung hatten, haben wir das, finde ich, souverän gelöst, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe tatsächlich noch einen für euch.
Ja, wundervoll.
Ich möchte den Joker einsetzen.
Wollte gerade sagen. Ich auch. Ist auch so. Also, wenn ihr das, ich mach's ganz kurz. Es reiht sich nämlich ganz gut thematisch an. Und einige, die das hören oder sehen, werden sofort schreien, weil sie es sofort erkennen. Aber ich glaube, ihr beide nicht, tatsächlich.
Weil wir so dumm sind.
Was ist die Chewbacca-Verteidigung?
Ist eine gute Frage. Kurz und knackig.
Wie?
Na, egal.
Wie Willem Stifos. Die Chewbacca-Verteidigung.
Fight Club. Ich find schön, wenn man sich so allmählich so eine Filmpalava-Lore aufbaut, weißt du, auf die man immer wieder so zurückgreift, auf bestimmte Dinge. Also die Chewbacca-Verteidigung heißt im Prinzip so diplomatisch antworten, das ist im Prinzip die Politiker-Verteidigung. Ich gebe irgendwas von mir, ich antworte schon, aber kein Mensch versteht, was ich eigentlich sagen will.
War ich auch. Ich war nämlich direkt auch nicht bei den Kämpfen, sondern bei ja, sehr viel besser gemacht, danke.
Wobei, war schon auch ziemlich nah dran.
Deshalb, wir könnten, damit wir einfach mal unsere Joker-Frage stellen, sollen wir einmal fragen, ob es sich um eine Kampftechnik handelt oder um etwas anderes?
Bei der Verteidigung? Finde ich gut, ja, das machen wir.
Das machen wir.
Joker eingelöst, es handelt sich nicht um eine Kampftechnik.
Damit war unser Guess erstmal schon mal nicht raus.
Würde ich auch sagen.
Wir sind hier nicht bei irgendeinem Abwehrmove.
Vielleicht ist die Chewbacca-Verteidigung auch, also ich finde den Tipp nach wie vor nicht verkehrt, würde noch weiter im Kopf behalten. Hm. Aber vielleicht ist Chewbacca auch einfach zu süß, um attackiert zu werden. Es ist so dieser Fluffy-Effekt, weißt du? Also, wenn Leute mich attackieren, dann ziehe ich mir einfach so ein Einhorn-Plüsch-Kostüm an und dann verlieren die jeden Reiz, mich anzugreifen. Weil ich sehe auf einmal so niedlich aus, dass die sagen, oh Gott, nee, das können wir nicht machen.
Schon oft probiert?
Dauernd. Ständig.
Ob das so effektiv ist, weiß ich auch nicht.
Habe ich in der Schule immer im Schrank.
Ja.
Wenn die Schüler zu frech werden, dann kommt mein Einhornkostüm und dann sind die auf einmal alle super freundlich.
Da ist die Autorität gewahrt.
Ja. schön. Ich hätte auch gedacht, oder, aber ich finde beide Ansätze, die wir vorher hatten, besser, ob der so fällig ist, dass nichts da durchkommen kann. Das ist aber im Nachhinein auch wieder fast Richtung Kampf, ne?
Ach, fällig.
Ja,
fällig.
Das stimmt. Ah,
okay. Ja, ja. Nee, deshalb, ich finde das erste mit dem Quatschen oder mit dem Nicht-Verstehen eine gute Sache.
Ja, ne?
Das also wenn du wenn dich irgendwer anpöbelt, machst du einfach
machst du so nochmal vielleicht nach.
Ja, ja. Und dann ist das Gespräch ja auch vorbei, ne?
Ja.
Das hätte ich auch keinen
Bock. Weil das bringt die Leute so aus dem Konzept, dass sie sich denken, ja, okay, keine Ahnung, was der da jetzt erzählt. Aber
Idiot. Ja, wir möchten das einloggen.
Ja, das ist wieder so eine typische Antwort von euch, die nicht komplett falsch ist, okay. Aber finde ich noch nicht spot on. Okay. Also was der Aspekt, der daran richtig ist, ist die Verwirrung. Tatsächlich ist das ein wichtiger Aspekt bei der Chewbacca-Verteidigung.
Ah, aber wir wissen noch nicht, ob wir überhaupt bei der Stimme sind, demnach. Verwirrt er noch anders? Vielleicht ist er so zottelig, dass man nicht weiß, wo welches Körperteil ist. Und dann ist es sehr verwirrend, wenn er rumläuft.
Boah, schwierig.
Soll ich euch mal sagen, warum ich weiß, dass ihr... Du darfst hier übrigens nicht auf den Bildschirm gucken. Warum,
sorry. Ich sehe dich, alles gut.
Warum ich weiß, dass ihr nichts damit anfangen könnt? Weil ihr beide nicht Firmen South Park seid. Das weiß ich seit der letzten kuriosen Filmfaktrunde.
Ah, Chewbacca bei South Park.
Ja, und naja, das hat da seinen Ursprung tatsächlich.
Die Chewbacca-Verteidigung. Aber was macht der denn sonst? Ich meine, der hat immer seine Armbrust, aber es geht ja nicht um Kampftechnik, sondern...
Wo kommt denn der Begriff Verteidigung noch vor im Sprachgebrauch, außer beim Kämpfen?
In der Diskussion, Argumentation.
Ja, wenn ich im Studium zum Beispiel meine Thesis verteidigen muss, vor einem Gremium.
Ja.
Beim Schach. Es ist ein Schach. Eine Schacheröffnung.
Oh, die Chewbacca-Verteidigung. Boah, das wäre stark.
Boah, die würde ich gerne sehen.
Ja. Die würde ich nur noch spielen.
Ja. Nee, tatsächlich nicht, aber finde ich super als Antwort.
Also wir haben noch nicht erraten, wo das Verteidigungswort noch vorkommt.
Nee, ihr müsst an ein bisschen formalere Prozesse denken.
Gerichtssaal.
Ja, das Wort Prozess war halt
ein bisschen... Das war hilfreich, ja.
Gerichtssaal ist richtig, ja.
Die Chewbacca-Verteidigung. Aber da bin ich ja fast wieder bei unserer ersten Lösung.
Ja, bin ich auch wieder bei unserer ersten Lösung. Einfach dieses Labern ohne Sinn, was kein Mensch versteht, und damit die Verteidigung oder den Angriff halt irritieren. Und damit verwirren.
Wer ist denn der Angreifer?
Die Staatsanwaltschaft. Die Polizei. Der Richter. Die Richterin.
Gleich hast du alle Personen durch im Gerichtssaal und du hast nicht mal die richtige
gedacht. Die 12 Geschworenen, weil wenn es South Park war, dann ja wahrscheinlich die 12 Geschworenen. Und die werden einfach verwirrt durch die Sprachtechnik des Nichtssagens.
Oder durch die Taktik, immer wieder auf Chewbacca zu kommen, obwohl das eigentlich mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hat. Die Chewbacca-Verteidigung ist aus einer South Park-Folge, wo der Verteidiger immer wieder zu Chewbacca kommt, auch das thematisch, obwohl das mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hat. Und irgendwann ist die Jury so verwirrt, dass sie einfach die Fakten nicht mehr auf die Kette bekommt. Und deswegen gibt es jetzt tatsächlich einen, zumindest in Amerika, einen Begriff im Strafverfahren, der die Chewbacca-Verteidigung heißt, wenn man die Jury so sehr verwirrt, dass sie nicht mehr versteht, was wirklich jetzt in dem Fall faktisch passiert ist.
Stark. Finde ich auch sehr stark.
Ja.
Die fällt mir sehr gut. Wieder hatten wir keine ganz falsche Richtung eigentlich.
Nee. Ja, das war schon gar nicht schlecht eigentlich.
Ja.
Also.
Und wir gehen mit einem Joker raus.
Wir gehen mit einem Joker raus und wir gehen mit der Aufforderung an die Zuschauer raus, bitte die Chewbacca-Eröffnung oder Verteidigung im Schach zu erfinden.
Ja. Oh ja. Die muss natürlich auch neu sein, ne? Die
darf es ja klar, nicht
geben. Die muss auch sehr verwirrend sein.
Ja. Gut. Sehr geile Fragen. Sehr geile Fragen, wirklich.
Ja,
auf jeden Fall.
Teilweise habt ihr stark performt. Also natürlich Tobi insbesondere bei der Willem Dafoe-Frage.
Ja, aber also wenn mehr in die Richtung kommt, dann sammeln wir eine Menge Joker.
Ja, wir können ja so ein Penis-Spezial machen.
Gott.
Okay, auf diesem Höhepunkt der, weiß ich nicht,
der Rhetorik. Qualität,
der Rhetorik, der Chewbacca-Verteidigung. Würde ich sagen, können wir das abrappen, oder?
Wir sollten das abrappen, ja. Möglichst schnell. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.